Ich freue mich jetzt ganz besonders, Abigail Morrison anzukündigen, die uns gleich remote zugeschaltet wird. Sie ist Professor am Institute of Neuroscience and Medicine und Institute for Advanced Simulation am Jarrah Institute for Brain Structure Functions Relationship Research Center in Jülich. Gleichzeitig Professor für Software Engineering, Department und Computer Science an der RWTH Aachen. Sie ist in Oxford geboren und fing mit dem Studium der Physik und Philosophie am King's College in London an. Es interessierte sie die Frage nach dem Ursprung des Denkens. Nach nur 2 Jahren wechselte sie nach Göttingen zum Studium der Physik und Informatik und ging dann ans Bernstein Center for Computational Neuroscience an der Universität Freiburg. Danach machte sie ihren Master in Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz in Edinburgh. Nach dem Studium ging sie an das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und promovierte dort zum Doktor in Computational Neuroscience. Seither arbeitet sie in der Simulationssoftware Nest über große neuronale Netzwerke in einer Größenordnung von rund 100.000 Zellen. Das ist im Vergleich mit dem echten Gehirn. Wie lernt das Gehirn? Ihr Vortrag heute heißt Voreingenommenheit im Gehirn und im Algorithmus und befasst sich mit Bias, mit menschlichen und solchen der durch datengetriebenen Modellierungen wie Deep Learning entstehen kann. Menschen können nun aufgrund von Vorkenntnissen, also auch von Vorurteilen, wahrnehmen und denken. Auch künstliche Systeme, Entschuldigung, können Voreingenommenheit aufweisen, die manchmal die Voreingenommenheit der Gesellschaft widerspiegelt und sie manchmal sogar verstärkt. Hier wird sie einige Varianten von Voreingenommenheit in natürlichen und künstlichen Entscheidungsprozessen beschreiben und ihre Genese vergleichen. Daraus kann man Schlüsse ziehen, welche Entscheidungen man getrost dem Algorithmus überlassen kann und wo man sich gegen solche Entscheidungen eher wehren sollte und ob man die Lage verbessern kann. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf Abigail Morrison. Stage is yours. Vielen Dank.
Also, guten Tag alle miteinander. Ich bedanke mich für die nette Einladung und für die nette Einführung. Ich werde Ihnen heute irgendwas über das Gehirn erzählen und auch irgendwas über das Algorithmus. Zuerst ein paar Definitionen. Was meine ich überhaupt mit Voreingenommenheit? Ich meine damit nicht Meinungen, die eine Person auch ausdrucken könnte, wie so Frauen können nicht einparken oder so. Ich rede hier eher im kognitionspsychologischen Sinne, das heißt unbewusste, fundamentale Verzerrungen des Denkens. Die sind universal, die sind unabhängig von der Bildung oder der Kultur. Sie ändern, sie verzerren unsere Wahrnehmung, unsere Erinnerung, unsere Denkvermögen und unsere Urteile. Darum geht es in diesem Vortrag. Und sie sind extrem hartnäckig, auch wenn man davon Bescheid weiß. Und dieses schöne Bild, was Sie auf der rechten Seite sehen können, da ist so eine Aufzählung von den sehr, sehr vielen kognitiven Fehlern, die uns passieren. Da verweise ich auf eine Studie, falls das jemandem interessiert. Es ist wirklich ein sehr spannender Bereich. Ich erzähle erstmal ein paar Beispiele davon, so dass wir uns da ein bisschen reinfinden. Ein Beispiel ist das Anker-Effekt. Hier werden Entscheidungen von einem Anker beeinflusst, auch wenn der Anker nichts mit der Frage zu tun hat. Hier ist ein Beispiel davon. Wir nehmen Probanden, die werden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe wird gefragt, ist Mahatma Gandhi vor oder nach seinem vollendeten 9. Lebensjahr gestorben? Die Antwort ist klar. Die zweite Gruppe wird gefragt, ist Mahatma Gandhi vor oder nach seinem vollendeten 140. Lebensjahr gestorben? Auch da ist die Antwort klar. Dann werden beide Gruppen gefragt, mit welchem Alter ist Mahatma Gandhi gestorben? Die erste Gruppe, die Frage mit 9 Jahre alt hatte, die schätzen im Durchschnitt 50 Jahre alt. Die andere Gruppe 67. Also wir haben einen 17-jährigen Unterschied zwischen den 2 Durchschnitten, die eigentlich durch nichts begründet ist, weil die Frage war absurd. Man kann es auch noch absurder machen. Man kann zuerst ein Glücksrad drehen. Das Glücksrad ist so fixiert, dass es immer auf 10 oder auf 65 landet. Also erst einmal von beiden Nationen, welche Prozent sind afrikanische Staaten? Und bei denen, wo das Glücksrad auf 10 gelandet ist, da ist die Durchschnittsantwort liegt bei 25%. Bei denen, wo es auf 65 gelandet ist, eher bei 45%. Also es ist klar, es ist jedem klar, dass das Glücksrad nichts mit der Frage zu tun hat. Trotzdem ein sehr robustes Phänomen. Und falls Sie sich wundern, was das mit uns zu tun hat, wenn Sie in Mediamarkt gehen oder in irgendeinen anderen Laden, gibt es immer einen Fernseher, der halt besonders teuer ist. Und das ist nicht, der ist nicht da, weil Sie meinen, dass wir ihn kaufen werden. Der ist da, um uns einen Bezug zu geben, sodass die andere Fernseher für uns dann günstiger erscheinen. Ein weiteres Beispiel ist das Framing-Effekt. Hier ist es wichtig, wie ein Botschaft formuliert wird. Ob das positiv formuliert, so im Sinne von, wie viele Leben werden gerettet, oder negativen Framing, wie viele Leute sterben. Wenn es ein positives Framing gibt, dann sind wir risikoscheu. Bei einem negativen Framing ist man viel eher bereit, das Risiko einzugehen. Hier ist ein Versuch, den er schon mal gegeben hat. Das Szenario ist, 600 Menschen sind von einer tödlichen Krankheit betroffen. Sollte man Behandlung A oder Behandlung B einsetzen? Und wenn Sie kurz die Tabelle anschauen, dann ist es Ihnen sofort klar, dass Behandlung A immer das gleiche macht. Und wieder, also es leben 200 und es sterben 400. Und bei Behandlung B ist auch identisch bei dem positiven oder negativen Framing. Wenn man die Aussichten der Behandlung mit einem positiven Framing darstellt, 72% der Probanden wählen Behandlung A. Wenn man ein negatives Framing verwendet, dann nur 22% empfehlen Behandlung A. Letztes Beispiel, und es ist eins, wo ich mehr Zeit verbringen werde in diesem Vortrag. Es ist die Repräsentativitätsheuristik. Hier geht es um Ereignissen, die eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Und wir beurteilen die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie sehr ein Prototyp entsprochen wurde. Und das ist die Ursache für sehr viele Denkfehler, wie der Spielerfehlschluss oder auch der Verknüpfungsfehlschluss. Hier ist ein Beispiel davon. Szenario, Linde ist 31, Single, freimutig und klug. Sie ernährt sich vegan, nimmt an Fridays for Future Demos teil und bestellt eine Biokiste. Was ist wahrscheinlicher? Erstens, Linde ist Bankkauffrau. Zweitens, Linde ist Bankkauffrau und hat am 26.09. die Grünen gewählt. Also, wenn Sie sich ein bisschen mit Wahrscheinlichkeit beschäftigt haben, dann wissen Sie sehr wohl, dass 2 nicht wahrscheinlicher sein kann als 1, weil es die Verknüpfung von 2 Ereignissen ist. Das kann nicht wahrscheinlicher sein als die erste. Aber trotzdem, das wurmt einen. Man denkt, die kann ja nicht einfach Bankkauffrau. Die muss doch irgendwie, ne? Also das ist ein kognitiver Fehler, der sehr hartnäckig ist. Ein anderer sehr häufiger ist der Prävalenzfehler. Hier ist ein Szenario, was das verdeutlicht. Andy ist ein schmaler Brillenträger mit ruhiger Stimme. Er hat eine Vorliebe für Ordnung und sein Lieblingskomponist ist Katschitorien. Was ist wahrscheinlicher? Erstens, Andy ist Universitätsbibliothekar. Zweitens, Andy ist LKW-Fahrer. Und auch, obwohl Sie wissen, dass ich hier Fallfragen stelle, instinktiv will man sagen, Andy ist Universitätsbibliothekar. Aber eigentlich kann das nicht wahrscheinlicher sein, weil es gibt also vielleicht einige hundert Universitätsbibliotheken in Deutschland, sagen wir, und dann ungefähr so hunderte von tausend von LKW-Fahrer. Also allein die Menge an LKW-Fahrer macht es wahrscheinlicher, dass diese Beschreibung zu einem von denen passt. Also ich habe Ihnen am Anfang dieses Bild gezeigt mit den ganz vielen Voreingenommenheiten. Ich habe Ich hoffe, ich habe Ihnen somit einfach einen Einblick gegeben, was für Verzerrungen passieren können. Wir wechseln jetzt zum Algorithmus. Was für Voreingenommenheiten stecken da drin? Hier kann man unterscheiden, wenn es um Klassifizierung geht, was für eine Art Diskriminierung ist das? Ist das eine Diskriminierung bezüglich des Ergebnisses der Klassifizierung? Also eine Person wird falsch klassifiziert, und in dem Sinne kann man auch weiter unterscheiden, wo kam die Diskriminierung her? War das ein Problem mit dem Input oder war das ein Problem mit der Repräsentation? Es gibt auch eine Diskriminierung bezüglich der Qualität der Klassifizierung, dass bei einer Bevölkerungsgruppe die Klassifizierung besser oder zuversichtlicher ist. Ich werde jetzt ein bisschen erläutern, wie diese Diskriminierung dann aussehen kann. Gehen wir einfach von links nach rechts. Wir schauen zuerst Diskriminierung mittels Input an. Und eine große Quelle dafür ist Training Data. Also hier habe ich ganz einfach eine Google-Suche gemacht. Ich habe englische Suchbegriffe verwendet, weil die Berufsbezeichnungen kein Geschlecht haben auf Englisch, wenn man nach Consultant Doctor, also sowas wie Chefarzt, sucht, dann sieht man die Bilder, die oben sind. Und wenn man nach Nurse oder Krankenpfleger sucht, dann sieht man die Bilder, die hier unten sind. Also die Bilder oben, also ich glaube, Sie stimmen mir zu, die sind weitestgehend, also nicht ausschließlich, aber weitestgehend männlich. In Deutschland sind aber 40% der Ärzte weiblich, ungefähr 80% der Krankenpfleger. Wir machen das nochmal, wir suchen nach CEO, also der Direktor von der Firma. Da sieht man auch ganz deutlich, welche Sorte von Leute Google uns da vorschlägt. Und bei Office Cleaner, also Büroputzkraft, ist eine ganz andere Bevölkerung da. In Deutschland sind es halt 30% Frauen, also 30% der Führungskräfte sind Frauen und ungefähr 70% der Putzkräfte. Also wir sehen schon, dass es eine mangelnde Repräsentation gibt, wenn man Bilder einfach so aus dem Internet nimmt. Und es ist es geht nicht nur um Männer und Frauen. Also bei diesen Bildern, die ich Ihnen gezeigt habe, wo darf man sich als schwarze Frau laut Google Images wiederfinden? Wo darf man sich wiederfinden als Frau über 50? Und wo darf man sich finden als Mensch mit Behinderung? Also bei dem, wenn man an Intersektionalität denkt, dann wird das Problem viel, viel stärker. So, je weniger Bilder es gibt für einen, desto schlechter wird das Algorithmus mit einem umgehen können. Ein weiteres Problem mit dem Input sind die sogenannten Proxy-Variablen. Hier sind, oben habe ich für Sie zusammengestellt, einige Schlagzeilen der letzten Jahren, wo KI-Werkzeuge dann alle schiefgelaufen sind. Zum Beispiel, dass bei einem Programm, welche medizinische Ressourcen zuordnen sollte, kamen weiße Leute viel besser davon weg. Bei Zugang zum Credit war das problematisch im juristischen System. Bei der Rekrutierung, das Werkzeug von Amazon war voreingenommen gegen Frauen. Die selbststeuernden Autos sind viel wahrscheinlicher, dass sie einen überfahren, wenn man dunklere Haut hat. Und die wem werden Anzeigen gezeigt für Stellen, das ist auch sehr sexistisch auf Plattformen wie Facebook. Natürlich bei solchen Algorithmen, da steckt das Geschlecht dann nicht drin. Also das ist eine geschützte Kategorie. Natürlich bei dem Werkzeug von Amazon zum Beispiel haben die bekommen, dass es sich hier um einen Mann oder eine Frau handelt. Aber es gibt Eigenschaften, es gibt Attributen im Input, die durchaus eine starke Korrelation mit einer geschützten Kategorie haben. Zum Beispiel die Postleitzahl kann korrelieren mit der Herkunft. Also in den Vereinigten Staaten gibt es Postleitzahlen, die sehr stark von mit einer weißen Bevölkerung gesehen versehen sind und welche die eher People of Color. Der Nachnamen, es gibt so klassische weiße Nachnamen und Nachnamen, wo das Algorithmus dann sehen kann, dass es sich nicht um eine weiße Person handelt. Zwischen Männern und Frauen zum Beispiel, Hobbys oder Körpergröße, das sind alles Dinge, die an sich keine geschützte Kategorien sind, aber dann durchaus auf eine geschützte Kategorie schließen lassen. Und das ist besonders problematisch, wenn die Evaluation von die Evaluationsfunktion, die benutzt wird, um diese Algorithmen zu trainieren, wenn die auch durch menschliche Voreingenommenheiten beeinflusst wurde. Zum Beispiel historische Kreditentscheidungen, historische Rekrutierungsentscheidungen. Dann kann es diese Voreingenommenheit in dem Input sehr verstärken. Und das fällt nicht sofort auf, weil diese Algorithmen sind an sich nicht transparent. Die sind nur transparent, wenn man sie transparent macht. Wir ziehen weiter zur Diskriminierung mittels Repräsentation. Hier geht es darum, wir können nichts in dem Input finden, was wir direkt korrelieren können mit einer geschützten Kategorie. Das kommt häufig vor, wenn das Input Bilder sind. Also hier sehen wir Bilder von Ärzten. Ein ist eine Frau, das andere ist ein Mann. Es gibt kein Pixel, wo man sagen kann, hier handelt es sich um eine Frau oder einen Mann. Also da kann man das nicht direkt auf das Input zurückführen, aber in den tieferen Schichten schon. Und man kann dann rausfinden, hat das Algorithmus das gelernt mit einer bestimmten Technik, so Concept Activation. Und dann kann man mit demselben Netzwerk, das schon trainiert war, man kann hinterher gucken, kann dieses Netzwerk auch zwischen Männern und Frauen unterscheiden? Und dann, wenn man weiß, es kann unterscheiden, weiß man, dieses Konzept wurde vom Netzwerk gelernt, obwohl es nicht gefragt wurde, diese Konzepte lernen. Und das, was Sie in dem Balkendiagramm sehen kann, bei diesem bestimmten Netzwerk wurde durchaus gelernt, das Konzept Frau und nicht Frau. Und wenn dieses Attribut Frau nicht da ist, dann ist das Algorithmus viel zuversichtlicher zu sagen, dass das Bild sich hier um einen Arzt handelt. Also so können Diskriminierungen durch die Repräsentation zustande kommen. Es gibt auch Diskriminierung bezüglich Qualität der Klassifizierung. Hier sehen Sie eine Gegenüberstellung von kommerziellen Gesichtserkennungssoftware, wie gut, wie zuversichtlich sie sind bei der Identitätsbestimmung, je nachdem, ob man männlich oder weiblich ist oder ob man weiß oder schwarz ist. Und man sieht, es gibt durchaus einen sehr, sehr großen Unterschied, also bis zu 34% zwischen den besten und schlechtesten Ergebnissen, was er hat. Und normalerweise kann man das auf ungleiche Verteilungen in Training Data zurückführen. Zum Beispiel das ImageNet Dataset 2012, das ist dieses ImageSet, was dann immer wieder verwendet wird, um herauszufinden, wer hat aktuell das beste Algorithmus, um Images zu klassifizieren. Wenn man analysiert, wie viele Menschen gibt es in verschiedene Kategorien, findet man zum Beispiel raus, es gibt nur so um die 40% und dann problematisch. Das heißt, das Meeting passiert dann zugunsten der Mehrheitskategorie und weil die Minderheitskategorien kleiner sind, es gibt viel mehr Variabilität da drin. Und das hat durchaus Nachteile. Was sind dann die, ups, Entschuldigung, ein zu weit. Wir können jetzt über die Ursachen von Voreingenommenheiten sprechen. Dieses Diagramm sollte nicht alle möglichen Faktoren benennen, aber vielleicht einige der wichtigen. Und wir sehen, dass diese Diskriminierung bezüglich der Ergebnisse und diese Repräsentativitätsheuristik, die haben beide die Eigenschaft, dass sie Urteile, die fallen, die geprägt von Stereotypen sind. Und sie haben zum Teil ähnliche Ursachen oder auch getrennte Ursachen. Schauen wir erstmal die ähnlichen Ursachen an. Wie kommt es dazu, dass die gesellschaftlichen Voreingenommenheiten dann diese Algorithmen dann so mitbestimmen? Also diese Voreingenommenheit kann wie vorhin erzählt, also bei den Training Data oder bei der Trainierung stattfinden. Wichtige Fragen, die man da stellen muss, ist, wie wird das Training Data zusammengestellt, von wem, wie wird die Zuordnung festgelegt? Und Beispiel dafür, wie das schieflaufen kann, ist zum Beispiel, wenn man einfach Bilder aus dem Internet nimmt, habe ich Ihnen gerade gezeigt, so da ist schon eine Voreingenommenheit da drin. Oder zum Beispiel, wenn man Daten nur aus bestimmten geografischen Regionen nimmt, dann hat man auch vielleicht eine nicht repräsentative Stichprobe. Diese Voreingenommenheit kann dann auch noch verstärkt werden wegen der Metrik, die man benutzt, um das Netzwerk zu trainieren. Hier sind wichtige Fragen, gibt es objektive Kriterien bei der Evaluation? Also zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Diagnose zu machen, dann eine objektive Kriterien könnte sein, was hat dann das Labortest ergeben? Das ist objektiv. Aber sowas wie, das ist ein Lebenslauf von einem Mensch, den wir eingestellt haben, und das ist ein Lebenslauf von einem Mensch, den wir nicht eingestellt haben, da kann man davon ausgehen, dass Voreingenommenheiten da drin sind. Und das ist so ein klassischer Fall, wie sowas verstärkt wird. Es gibt auch Faktoren, die eher algorithmus-spezifisch sind, wie zum Beispiel Proxy-Variablen und Mangel von Kontext. Die erkläre ich auch kurz. Hier sind zwei von den Schlagzeilen. Hier hat man gesehen, also es ist rausgekommen, dass ihr KI-Werkzeug 80% von den Antragsteller auf eine Hypothek, 80% der schwarzen Antragsteller abgelehnt haben. Macht man eine Analyse vom Netzwerk, also mit dem Vorwärtsfunktion kann man mit einem gewissen Input, da kann man die Entscheidung machen. Dann kann man das auch rückwärts laufen lassen und gucken, welche Teile von Input waren wichtig, um diese Entscheidung zu treffen. Hier war zum Beispiel die Postleitzahl und der Nachname relevant für die Hypothek. Und uns ist es klar, dass der Nachname eigentlich keine Rolle spielen kann. Das ist irgendwas, was bei Algorithmen sehr leicht passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Bei dem anderen Beispiel, nachdem sie festgestellt haben, und man muss sich fragen, wie viele Frauen wurden schon benachteiligt, bevor das rausgekommen ist, hat man analysiert, was macht denn das Algorithmus, was macht es eigentlich, welche Kriterien verwendet er? Und es gibt zum Beispiel in den Staaten ein paar Unis, die nur für Frauen sind. wenn das auf dem Lebenslauf war, das war, da war man schon raus. Wenn da drauf stand, Frauenmannschaft für irgendwas, das war auch ein negatives Kriterium. Dieser Lebenslauf wird nicht weiter gereicht. Ein anderes Problem bei Algorithmen ist strukturelles Wissen oder beziehungsweise, dass sie keins haben. Also auch wenn wir immer nur solche Ärzte begegnen, wie in diesen Bildern zu sehen sind, wenn ich Ihnen das nächste Bild zeige, ist es für Sie und für mich vollständig klar, welche von diesen zwei Personen der Arzt ist. Für das Algorithmus ist das nicht klar. Wir haben strukturelles Wissen darüber, welche Personen ein Arzt sein können. Und das hilft uns, hier eine Entscheidung zu machen. Das Algorithmus hat kein Hintergrundwissen. Es nimmt die Daten nur, wie sie ihm gegeben wird. Ein weiteres Beispiel zu strukturelles Wissen, noch eins von diesen Schlagzeilen. Hier ging es darum, dass ein Algorithmus hat zugunsten von weißen Menschen entschieden, wo es darum geht, wie besondere medizinische Ressourcen zugeteilt werden. Was ist denn da passiert? Das Problem war, dass das Algorithmus hat es als Indiz für Gesundheit genommen, wenn eine Person vorher niedrige Gesundheitskosten hat. Also in Deutschland möge das vielleicht besser aufgehen, weil wir eine flächendeckende oder nahezu flächendeckende Gesundheitssystem haben. In den Vereinigten Staaten ist das freilich nicht so. Und wenn jemand niedrige Gesundheitskosten hat, es kann sein, dass er gesünder ist. Es kann aber auch sein, dass diese Person in sehr armen Verhältnissen lebt und überhaupt sich es nicht leisten kann, zum Arzt zu gehen. Das ist ein strukturelles Wissen, was wir einsetzen können, aber ein Algorithmus kann das nicht. Es gibt natürlich auch Faktoren, die nur das Gehirn beeinträchtigen, gute Entscheidungen zu machen. Und ein großes und häufig übersehenes ist überhaupt, wie das Gehirn strukturiert ist, das Hardware des Gehirns. Hier unten rechts sehen Sie so ein Netzwerk, wie sie heute häufig in Gebrauch wird, um solche Klassifizierungen zu machen. Sie sehen, dass die Verbindungen gehen immer von links nach rechts. Es gibt eine Vorwärtsschaltung von dem Ding. Im Gehirn sehen die Verbindungen anders aus. Oben links sehen Sie ein Injektionsverfahren. Es wurde in diesem großen Klecks ein Farbstoff injiziert und die anderen Klumpen ringsherum, das sind Gruppen von Neuronen, die mit dem Klumpen in der Mitte verbunden sind. Und dann sehen Sie so eine fleckenhafte Muster. Es gibt Cluster von Neuronen, die miteinander verbunden sind. Und das ist nicht vorwärts verschaltet, das ist alle sehr rekurrent. Und die Aktivität dann, die geht dann, wird vom Cluster zu Cluster ausgebreitet, geteilt, nicht einfach von vorne bis hinten. Wie können Sie das vorstellen, wie das bei der Aktivität vom Gehirn aussehen? Ich werde versuchen, Ihnen jetzt ein paar Videos zu zeigen. Hier sehen Sie in Simulation, wie die Aktivität in einem Netzwerk so ein bisschen explodiert. Es breitet sich ringförmig raus. Es gibt so eine Flecken, artige Aktivitätsstruktur. Also rote Farben heißt, es gibt hier Aktivität, und schwarz heißt, es gibt hier keine Aktivität. Wir können dieselbe Simulation dann jetzt gleich. Unten bis oben, und Sie sehen, wie die Aktivität von unterschiedlichen Schichten in der Großhirnrinde projizieren auf andere Schichten. Also hier ist keine Spur von vorne bis hinten. Hier ist alles, alles parallel, auch alles rekurrent. So. Also Sie können sich vorstellen, dann, wenn Sie Neuronen haben, die bestimmte Konzepte repräsentieren, wie Brillenträger und schmal und ordentlich, dass Sie mit anderen Cluster, die Konzepte repräsentieren, gut verbinden sind und andere schlechte. Wenn wir eine richtige Entscheidung machen wollen, mit Andy in seinem Beruf. Der richtige Ansatz ist der von Bayes. Wir müssen dann auch die Wahrscheinlichkeiten mit hereinbeziehen, dass jemand überhaupt diesen Beruf hat. Die richtige Entscheidung ist das, was in der Mitte steht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand ein LKW-Fahrer ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein LKW-Fahrer sich so beschreiben lässt, der ist größer als der Pendant bei dem Bibliothekar. Was das Gehirn macht auf Basis seiner Struktur und auf der Propagation von Aktivität, ist irgendwas anderes. Das Gehirn rechnet eher die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Beschreibung auf einen LKW-Fahrer passt, ist weniger als die Wahrscheinlichkeit, dass es auf einen Bibliothekar passt. Also, insgesamt gibt es sehr viele Ursachen von diesen stereotypischen Urteilen. Kann man da irgendwas dagegen machen? Durchaus, besonders beim Algorithmus. Zum Beispiel bei der Diskriminierung mittels Inputs. Also ein Dataset ist nicht irgendwas vorgegeben. Das haben wir in der Hand. Hier ist die Arbeit von den Macher von ImageNet, wie sie ihre Datenset angepasst haben, so dass eher eine faire Repräsentation gibt es von Geschlecht, von Hautfarbe und von Alter hier bei dem Begriff Programmierer. Man kann auch durchaus irgendwas gegen Proxy-Variablen machen. Wenn man ein Netzwerk trainiert hat, kann man diese Rückwärtsfall machen und gucken, welche Attributen waren wichtig. Dann kann man eine Korrelationsanalyse machen und sagen, gibt es hier irgendwas, was zum Beispiel mit Geschlecht oder mit Alter oder mit irgendeine andere geschützte Kategorie gibt, Behinderung, was nicht da sein soll. Und dann kann man zum Beispiel diese Attributen ausschließen oder deren Effekt minimieren. Man kann auch irgendwas gegen Diskriminierung mittels Repräsentation machen. Wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, so ein Netzwerk, der gefragt wird, bitte entscheidet zwischen Arzt und Nicht-Arzt, lernt auch, ob irgendwas Frau oder Nicht-Frau ist. Aber genauso wie man den Fehlersignal benutzt, dieses Bild ist ein Arzt, wurde als Arzt definiert, ist aber keins. Das kann man benutzen, um das Netzwerk zu trainieren. Man kann das gleich so machen, um geschützte Kategorien zu identifizieren und sagen, wenn es das lernt, dann soll es das nicht lernen. Wir können diese Gradient verwenden, um den Algorithmus zu faire Entscheidungen zu zwingen. Also insgesamt von den vielen komplexen Ursachen von Diskriminierung mit dem richtigen Aufwand, mit dem Wollen, mit dem Einsetzen von von technischen Methoden, weil letztendlich das ist ein technisches System. Wenn wir können dann verstehen, was schief läuft und wir können irgendwas dagegen machen. Wir können viele von diesen Einflüssen eliminieren oder minimieren. Die Voreingenommenheiten, die das Gehirn aufweist, die werden, meine ich, ziemlich hartnäckig bleiben. Das bringt mich dann zum Schluss. Ich habe Ihnen gezeigt, dass sowohl Gehirn als auch Algorithmen mit sehr vielen Voreingenommenheiten behaftet sind. Und dies haben teils dieselbe oder ähnliche Genese und teils unterschiedliche Genese und führen zu diskriminierenden Ergebnissen. Und das ist ein Zustand, den wir nicht haben wollen. Das heißt, wir sollten solche Werkzeuge nicht einfach naiv einsetzen, besonders da nicht, wo historische Diskriminierung dann in diesem Blackbox wiedergespiegelt werden und verstärkt werden können. Aber die Zukunft ist nicht, muss nicht so grimmig sein. Es gibt viele Methoden, wie wir diese Probleme in Algorithmus wirksam kontern können. Leider können wir das nicht für das Gehirn sagen. Da ist es sehr schwierig, irgendwas dagegen zu tun, besonders bei den Problemen, die auf das Hardware des Gehirns beruhen. Das können wir nicht ändern. Deswegen bin ich der Hoffnung, dass durch den Einsatz von KI wir die Diskriminierung in der Gesellschaft eigentlich reduzieren wollen. Aber das geht nur, wenn wir auf jeder Ebene bestehen, dass solche Werkzeuge diesbezüglich kritisch geprüft und unabhängig validiert werden. Und am Ende möchte ich bei einigen meinen Kollegen bedanken für die sehr hilfreiche Diskussionen und Material, was sie mir zur Verfügung gestellt haben. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Abigail Morrison, für diesen interessanten Vortrag. Ich denke, es gibt einige Fragen hier. Ich fange mal an. Jens, hast du ein Mikro?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Bei den Ex-Post-Analysen der schiefgegangenen Machine-Learning-Fälle, die Sie hatten, fiel mir eins auf: Wenn es eine konventionelle Software gewesen wäre, dann hätte man vielleicht gefragt, wer hat denn die Software getestet?
Ja.
Und das wäre tatsächlich die Frage. Bei konventioneller Software haben wir ungefähr eine Vorstellung, wie man gut testet. Gefühlt ist, weil wir so großen Respekt vor dieser künstlichen Intelligenz haben, testen wir anders. Wir testen nämlich nur auf Erfolg. Kommt ein schönes Ergebnis heraus und machen genau das, was man eigentlich richtig testet, nämlich wie kann ich Fehler finden, in Wirklichkeit gar nicht. Gibt es da Testkonzepte, um damit umzugehen?
Ja, durchaus. Einige habe ich Ihnen im Vortrag gezeigt, dass man dem Netzwerk nehmen kann und gucken kann, ob es auch diese geschützte Kategorien mitgelernt hat. Aber ich glaube, Sie haben den Punkt richtig getroffen bei diesen Schlagzeilen. Das Problem war nicht, dass halt falsch getestet war, dass niemand irgendein Konzept hat, sondern dass sie es einfach nicht gemacht haben. Also es kam keiner auf die Idee, das zu testen, und die müssen es nicht. Und in der Regel machen große Firmen irgendwas nur, wenn sie es müssen. Und ich denke, das ist das große Problem. So. Wenn keine Firma wird den Aufwand betreiben, wenn sie es nicht müssen.
Vielen Dank. Nächste Frage, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Morrison, für diese wunderbare Vertiefung, weil in den Vorträgen zuvor schon immer wieder über die Biases von im Gehirn und von Algorithmen gesprochen wurden und Sie haben das jetzt nochmal sehr schön aufgeschlüsselt. Ich möchte vielleicht ein bisschen grundsätzlich Ihre fast schon philosophische Frage stellen und ich fand das sehr vielsagend, dass die letzte Folie, die Sie aufgerufen hatten, aber auch die Simulationen, die Sie uns gezeigt haben von der Funktionsweise des Gehirns. Ist dahinter nicht grundsätzlich eine Annahme, dass das Gehirn wie ein Computer funktioniere, also diese Computational Metaphor wird das genannt, also dass man annimmt, dass das Gehirn wie ein Computer funktioniere. Und da wollte ich einfach mal nachhaken, ob es in den Neuroscience oder in Ihrem Bereich noch andere alternative Vorstellungen des Gehirns jenseits der Konzeption als Algorithmus oder als Computer gibt. Das lässt sich in der Wissenschaftsgeschichte sehr schön nachweisen, wie dort über längere Zeit immer die dominante Technik als das benutzt wurde, wie auch der Körper verstanden wurde. Und jetzt ist es der Computer. Ja. Ich finde es eben sehr spannend.
Ja, ich finde es auch sehr spannend. Sie haben recht, dass diese Metaphor das Gehirn ist wie ein Rechner. Das war sehr, sehr tragend, sehr dominant einige Zeit lang und ist auf jeden Fall noch zu spüren. Es gibt durchaus andere, zum Beispiel ein alternativer Ansatz ist das Gehirn als dynamisches System. Und dann können wir also was wäre ein plastisches Metaphor? Also wenn wir ein Schicht aus Gummi haben und wir legen Steine drauf, dann nimmt das eine bestimmte Form, die wir auch mit genug Differentialrechnungen auch kategorisieren können. Wir können das ausrechnen, aber dieser Gummilaken, der muss das nicht ausrechnen. Der nimmt die Form an, weil er so beschaffen ist. Und ähnlich kann man das vielleicht beim Gehirn verstehen. Wir müssen sehr viel so reagieren, wenn wir bewegen, wenn wir einen Ball fangen, wenn wir für irgendwas in die Hand nehmen wollen. Das Gehirn der Gehirn als Rechneransatz sagt, irgendwo ist ein Teil des Gehirns, was halt Strecke rechnet und Geschwindigkeit und Beschleunigung und irgendwas muss berechnet werden. Und das Gehirn als dynamisches System sagt, das ist einfach ein dynamischer Prozess, der einfach an sich das Richtige macht, weil das sind so die Gegebenheiten von dem dynamischen System. Und das kann man nicht nur für Sachen wie Motor verwenden, sondern es wird auch verwendet für Sachen wie so in Entscheidungen. Es wird nicht, wenn wir darüber nachdenken, wie macht das Gehirn eine Entscheidung, wenn wir einfach darüber nachdenken, vielleicht ist diese Population, die feuert stärker als eine andere Population, das ist dann schon die Entscheidung. Da wird nicht berechnet, das ist einfach eine Dynamik. Wir können versuchen, diese Dynamik zu analysieren, aber es ist der falsche Ansatz, auszurechnen, so welche Wert hatten die, welche Utility hatten die zwei Alternativen? Ist das ein bisschen einleuchtend?
Ja, wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Hans-Jörg Kriowski schreibt, vielen Dank für den Vortrag, sehr aufschlussreich. Aber macht es denn Sinn, angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen Gehirn und neuronalem Netz in beiden Fällen von Voreingenommenheit zu sprechen?
Ja, nächste Frage. Spaß beiseite. Ich glaube schon, weil wir in beiden Fällen reden wir über systematische Fehler. Systematische Fehler, die von der rationalen Entscheidung abweichen. Und ich meine, also die haben zum Teil ähnliche Genesen, wie zum Beispiel Mangel an Repräsentation, und auch unterschiedliche. Also ich glaube schon, dass das richtige Framing ist. Oder ein gültiges Framing.
Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage. Werner, bitte.
Ich knüpfe da gerade an. Sie haben ja eindrucksvoll gezeigt an dem Beispiel, wenn ich nicht berücksichtige, wie viel Lkw-Fahrer und wie viele Bibliothekare es gibt, komme ich zum falschen Ergebnis. Das heißt, ich glaube, sowas nennt man Diskriminator. Wenn ich den nicht berücksichtige, komme ich zum falschen Ergebnis. Machen Sie nicht das Gleiche, wenn Sie sagen, ich berücksichtige bestimmte Diskriminatoren nicht, wie zum Beispiel das Geschlecht? Eine Kollegin von Ihnen, die Katharina Zweig, weist ja beispielsweise immer so Beispiele hin. Wenn ich beispielsweise das Geschlecht bei der Personalentscheidung nicht berücksichtige, diskriminiere ich Frauen. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion, geschützte Begriffe oder eben doch alle Diskriminatoren in eine solche Entscheidung einzubeziehen?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil Sie haben recht. Also es gibt Fälle, wo man das ausschließen möchte. Zum Beispiel, wenn ich eine Hypothek haben will, dann möchte ich nicht, dass es berücksichtigt wird, ob ich Frau oder Mann bin oder was mein Nachname ist. Es gibt aber andere Situationen, wo man zum Beispiel sagen würde, hier haben wir historisch ein Problem, dass wir kein Diversity haben in unserer Firma. Wir würden gerne das entgegenwirken. Aber ich würde sagen, dass das kann man dann von Fall zu Fall unterscheiden. Also wenn man sagt, man möchte irgendwas tun, um mehr Diversity zu haben bei der Firma, dann würde man sicherlich kein Werkzeug verwenden, was so ungetestet an Fairness einfach 5 Lebensläufe auf den Schreibtisch tut. Aber ich meine, wenn wir diese Algorithmen richtig validieren, dann ist das durchaus ein wirksames Werkzeug, um solche Dinge anzugehen, weil dann müssten die Ergebnisse, die vorkommen, dann weniger diskriminierend sein als das, was man ohne sie gemacht hätte. Aber ich muss Ihnen auf jeden Fall recht geben, dass es kein One-Size-Fits-All gibt. Ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck gegeben, als ob man einfach immer nur KI einsetzen könnte, und dann wäre alles toll.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Da ist noch eine. Gibt es gleich weiter? Okay.
Wenn ich jetzt einen Algorithmus täusche, dadurch, dass ich eine Fangfrage stelle, zum Beispiel, ich habe ein Bild, da sind Katzen drauf und in der Mitte ein Wolf, und jetzt frage ich, wo ist der Hund? Sind diese Systeme dann eigentlich so programmiert, dass die auch antworten können, da ist gar kein Hund?
Also wenn nur Katzen drin wäre, dann würden sie das wahrscheinlich sagen. Sie können nicht mit einer ausreichenden Zuversicht einen Hund identifizieren. Aber sie sind nur so gut, wie sie trainiert werden. Und für Fangfragen, da kommt es wieder auf das strukturelle Wissen wieder. Also Sie können dann vielleicht erkennen, ja, hier ist eine Fangfrage, das ist kein Hund, sondern ein Wolf. Ein Algorithmus kann das nicht erkennen. Er wird einfach das Beste tun können mit dem Input, was ihm vorliegt.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ich glaube, ich hatte hier noch eine im Vorfeld, die ich auch ganz spannend fand. ging ein bisschen um die Frage der Kosten. Es geht vielleicht auch in die Richtung so dieser Korrektheit, was da mit dem Hund da jetzt auch kam oder so. Wir treiben ja doch einen ziemlichen Aufwand, wenn wir diese KI-Systeme jetzt bauen und machen. Dann sagen wir haben vielleicht da so viele Fehler drin und so viele Sachen. Wie ist denn das wirklich mit der Aufwandsschätzung? Bringt uns das denn so viel, dass wir sie überhaupt einsetzen? So, das so als Grundsatzfrage, ja?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, in macht es schon Sinn. Also wenn Sie zum Beispiel der medizinische Ansatz denken, so wie viele radiologische Bilder gemacht werden, so von möglichen Krebsen. So wenn man den Aufwand macht, ein System zu machen, was alle sofort rausfiltriert, wo irgendwas vielleicht bösartig ist, dann rettet man damit eindeutig Leben. Und die Besten in dieser Klasse, die sind schon genauer und zuversichtlicher als Radiologen, als menschliche Radiologen. Also ich würde nicht sagen, dass es in allen Fällen Sinn macht, aber wenn man sie überhaupt einsetzen möchte, dann bitte richtig.
Vielen Dank. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Ich versuche es mal.
Das ist eine ganz kurze Frage, vielleicht mit einer längeren Antwort, das weiß ich nicht. Was halten Sie denn von dieser Risikoeinstufung der Datenethikkommission für den Zweck, wo lohnt es sich und wo lohnt es sich vielleicht nicht und was sollte man ganz lassen?
Also es hat eine ganz kurze Antwort, weil ich habe mich nicht ausreichend damit beschäftigt, um Ihnen eine vernünftige Meinung dazu zu geben.
Gut, dann kommen wir noch zur letzten Frage.
Okay, funktioniert das, Mikro? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage richtig formulieren kann. Aber während Ihres wirklich spannenden Vortrages fiel mir auf, dass Sie auch von Bias als Fehlern sprachen. Das impliziert für mich, dass etwas Falsches und etwas anderes richtig ist. Dann kam ja auch die Frage dazu auf, welche Diskriminierung denn gewollt ist und welche nicht gewollt ist. Alles das impliziert doch ein Wertesystem, das da drüber steht. Was mir ein bisschen gefehlt hat und die Frage, die für mich noch komplett offen ist, ist, wer entscheidet denn, was wir in diesen Systemen haben wollen? Und vor allem, ersticken solche Systeme nicht die Diskussion darüber?
Also, wie Sie von den ich finde, das sind durchaus berechtigte Fragen. Aber es sind Fragen, zu denen wir eigentlich zum Teil auch so juristisch gesehen Antworten haben. Also wir dürfen nicht diskriminieren für eine Stelle, ob die Person ein Mann oder eine Frau ist. Also nicht, dass das nicht passiert, aber wir dürfen das nicht. Wir dürfen nicht diskriminieren, weil ein Mensch über 50 ist oder weil er dunklere Haut hat. Das dürfen wir alles nicht. Also ich stehe auch dazu, ganz offen gesagt, dass wir das nicht sollen. In anderen Bereichen ist das nicht ganz so eindeutig. Aber bei den vielen Beispielen, die ich gezeigt habe, wo es eindeutig falsch war, so es ist eindeutig nicht in Ordnung, dass gegen ältere Leute oder Menschen mit Behinderung oder so diskriminiert wird oder die aus armen Verhältnissen. Das Problem war nicht, dass man eine Diskussion hatte und man war dann also vielleicht anderer Meinung und man hat ein anderes Wertesystem, sondern dass überhaupt niemand drüber nachgedacht hat. Man hat einfach einen Algorithmus gemacht und das eingesetzt, ohne drüber nachzudenken oder zu kontrollieren, ob das Probleme hat. Und ich finde, wir können durchaus sehr gerne über Wertesysteme reden, wobei es gibt auch andere Dinge da, wo ich nicht bereit bin, eine Diskussion zu haben, ob es dann in Ordnung ist, gegen solche oder jene Menschen zu diskriminieren, und sie wahrscheinlich auch nicht. Aber das Hauptproblem, was wir heute haben, ist überhaupt zu erkennen, was wo diskriminiert wurde bei einem Blackbox-System, und das entgegenzuwirken.
Vielleicht darf ich hier noch eine kurze Frage nachsetzen. Also ich glaube, die Frage ist sozusagen nicht, was juristisch geboten ist. Also sagen, die Frage ist natürlich schon auch wichtig und auch was sagen politisch geboten ist, um sagen, das juristisch entsprechend zu prägen. Aber dahinter liegt ja die Frage, wer eben, wie Sie ja schön gesagt haben, die wird ja entwickelt oder Algorithmen werden entwickelt, ohne groß darüber nachzudenken. Und deswegen ist da die Frage, wo finden eigentlich die Reflexivitätsprozesse, die notwendigen statt und wie kann man sagen, darauf hinwirken, oder so würde ich die Frage verstehen, dass eben auch bei der Entwicklung stärker darauf Acht genommen wird und zu schauen, welche Diskriminatoren man reinnimmt und welche nicht und aus welchen Gründen. Weil ja sozusagen die Voreingenommenheit des Systems oder der Systeme ja auch darauf basiert, dass sie von Menschen gemacht wird, die also einerseits, weil bestimmte Dinge nicht bedacht werden, aber auch, andererseits auch, weil die es entwickeln, selbst wiederum voreingenommen sind in ihrer Wahrnehmung der Welt.
Die Akustik war bei Ihrer Ausführung nicht ganz vollständig.
Entschuldigung.
Ich bin gerade ein bisschen unsicher, was...
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Frage ist nicht nur eine juristische, sondern auch eine entwicklungspraktische, würde ich sagen. Also es gibt ja schon Ansätze, dass man diverse Entwicklungsteams hat, weil eben auch die Menschen, die Technik entwickeln, voreingenommen sind und bestimmte voreingenommene Weltsichten haben, die sie dann reproduzieren beim Bauen der Systeme. Deswegen würde ich das sozusagen noch nachsetzen, wo ist da Ihrer Meinung nach der richtige Ansatzpunkt?
Ja, überall. Also die Reflexion gehört auch im Entwicklerteam, aber es gehört auch auf jeden Fall da, bevor wir ein Werkzeug einsetzen, wo es das Leben von Leuten beeinflussen kann, bei solchen wichtigen Fragen wie wird man vom juristischen System behandelt, wie wird man vom Gesundheitssystem behandelt, wie wird man eingestellt, so spätestens dann, bevor man das einsetzen möchte, dann ist diese Reflexion notwendig und passiert noch zu selten und das muss zwingend geändert werden, meiner Meinung nach.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Und das Publikum auch. Vielen Dank.